Hallo und herzlich willkommen, die Marketing Mastermind. Heute die Episode Nummer 26 in der Staffel 4. Und wer in den letzten Episoden gut aufgepasst hat, der hat vielleicht schon eine Ahnung, was das Thema sein könnte, denn es hat sich ein bisschen was geändert. Mehr dazu nach dem Intro. Da müsst ihr euch noch ein klein wenig gedulden. Ja, noch einmal ein herzliches Willkommen, Marketing Mastermind, Staffel Nummer 4, Folge 26. Und ich finde ja, das Intro ist immer ganz schön lange, Andreas. Da müssen sich unsere Zuhörer immer ganz schön gedulden, bis wir dann mal wirklich irgendwie zum Punkt kommen.
Und es triggert bei mir immer so ein bisschen so eine leichte Aggressivität, wenn die Frau da reinschreit.
Das auch. Ich sag euch erstmal, wer hier mit dabei ist, wenn ihr zum ersten Mal reinhört.
Wen ihr
eben gehört habt, den Andreas.
Kann nicht sein. Ah ja, okay. Vielleicht einer.
Und für den einen nochmal ganz explizit, der Andreas ist mit dabei. Andreas Pfeiffer, er ist seltener Helfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter der URL dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Hallo Stefan.
Wie geht es dir?
Ach, eigentlich geht's mir ganz gut. Erstens haben wir ein schönes Thema heute vor uns. Und insgesamt versuche ich, den Sommer zu genießen, wenn genug Zeit bleibt. Ich hoffe, du tust das auch.
Genau, das Thema verraten wir euch gleich. Ihr müsst noch ein bisschen geduldig sein, denn erstmal sage ich euch, wer ich bin. Mein Name ist Stefan Pohnes. Ich bin Berater und Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien sowie Coach und Trainer für den Einsatz von KI im Online-Marketing. Und ihr findet mich unter focus-e-commerce.de oder gerne auch unter focus-ki.de. So, Andreas, was haben wir denn heute für ein Thema?
Ja, wir haben es ja ein bisschen schon angeteasert, also am Schluss der letzten Episode und auch eben in deinem Vorspann, in deiner Willkommensnachricht, tauchte das Wort Geduld auf. Und so haben wir unsere heutige Episode genannt: Wo und warum braucht man im Marketing Geduld?
Bist du denn ein geduldiger Mensch?
Von Haus aus nein, aber ich behaupte, ich bin geduldiger geworden mit der Zeit. Das hat bei mir eine ganz konkrete Wendung gehabt tatsächlich. Habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht, aber ich hatte vor mittlerweile 13 Jahren hatte ich eine Herzoperation und danach musste ich lernen, geduldiger zu werden. Und obwohl die ganze Operation sehr gut gelaufen ist und das Herz wieder macht, was es soll, habe ich mir nicht angewöhnt, sondern antrainiert, tatsächlich geduldiger zu werden, weil ich bin mir gegenüber sehr ungeduldig und auch sonst war ich früher eher so ein bisschen ein Hitzkopf, der auch in jeder Diskussion dabei war, der sich manchmal schwer damit tut, andere ausreden zu lassen und dem alles nicht schnell genug geht und das hat sich tatsächlich geändert, so dass ich, vielleicht sagt man jetzt auch, mit über 60 bin ich jetzt altersmilde und da gehört vielleicht auch ein bisschen Geduld dazu, keine Ahnung. Aber nee, von Haus aus bin ich nicht geduldig, aber mittlerweile geworden. Und du? Ich kenne dich als sehr geduldigen Menschen.
Echt?
Ja. Also wenn wir miteinander irgendwas machen, ob beruflich oder privat, wenn wir uns über Themen austauschen, wenn ich dir Fragen stelle und seien sie noch so abstrus und abwegig, du nimmst dir immer Zeit, du nimmst es ernst, du erklärst es in Ruhe und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dich nerve.
Ja, ist Ungeduld gleich nervig für andere Menschen? Ich weiß es nicht, ob das so eins ist. Also ich nehme mir natürlich immer sehr gerne die Zeit, um zu helfen. Ich würde trotzdem sagen, dass ich ziemlich ungeduldig bin. Also mir kann vieles, kann mir nicht schnell genug gehen. Aber das hat jetzt nichts zwangsläufig damit zu tun, dass ich das irgendwie auf andere Menschen übertrage und sage, okay, der Andreas muss jetzt ein bisschen schneller laufen, weil ich so ungeduldig bin. Das ist es dann nicht. Aber vielleicht bin ich auch ein geduldiger Mensch. Vielleicht ist das so eine Eigenschaft, die andere irgendwie besser beurteilen können als man selbst.
Was würden deine beiden Töchter sagen, wenn ich sie befragen würde?
Die würden sagen, total ungeduldig.
Okay.
Also dann wenn du wüsstest, so, was hier morgens zwischen, sag ich mal so, 5:30 und 8:00 los ist, bis die dann fertig sind, bis sie gepackt sind, bis sie dann in der Schule sind, was hier teilweise, da würden die schon sagen, oh, Papa ist ganz schön ungeduldig. Da haben wir schon, da ist schon Drive dahinter dann.
Gut, damit hätten wir das schon mal geklärt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was haben die sich heute für ein Thema rausgesucht? Was hat denn das mit Marketing zu tun? Ich würde mal behaupten, in unserem schnelllebigen Marketing-Alltag wird diese Fähigkeit, dieses Talent der Geduld häufig überschätzt. Unterschätzt, Entschuldigung, überschätzen kann man es gar nicht, es wird unterschätzt. Wir können ja festhalten, dass wir in einer Welt leben von irgendwie, ich habe das Gefühl, ständig mehr sofortigen Reaktionen. Also Likes und Klicks und Conversions, Thema unserer letzten Episode. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das nimmt zu, das wird schlimmer und wir merken es aber gar nicht so. Manche fühlen sich manchmal so ein bisschen gehetzt, aber wenn man das mal über die letzten Jahre, über die letzten 10 oder 20 Jahre zurückblickend sich anschaut, da ist da ein solches Tempo reingekommen und mit dem Tempo kommt dann auch ein gewisser Anspruch, der sich in Ungeduld äußern kann. Und ja, es tut einfach gut, wenn man dieser schnelllebigen Marketingzeit etwas entgegenzusetzen hat.
Ja, und ich glaube auch bei vielen Marketingaktivitäten, die man so tut, kommt man noch gar nicht drum herum und einfach mal einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, okay, ich warte jetzt mal ab, ich muss einfach mal geduldig warten, um zu erkennen, ob etwas funktioniert oder ob es nicht funktioniert, bis ich genug Daten habe, um es zu erkennen oder ähnliches, ne?
Und genau aus dem Grund sprechen wir in dieser Episode darüber, warum Geduld ein strategischer Erfolgsfaktor ist, in welchen Bereichen du sie besonders brauchst, die Geduld, wie du realistische Erwartungen formulierst und wie du dich selbst davor schützt, vorschnell aufzugeben, weil auch das ist ein Zeichen von Ungeduld, zu schnell die Flinte ins Korn zu werfen.
Gut Ding will einfach Weile haben.
Tja, und das ist auch die Quintessenz unserer Episode heute.
Ja, dann können wir auch schon wieder zumachen. Dann war's
geduldet das. Euch bis in 2 Wochen, dann geht's weiter, genau. Also, was mir im Vergleich zu meinem vorherigen Berufsleben als Inhaber einer Werbeagentur aufgefallen ist, jetzt machen wir ja Marketingberatung. Das ist per se schon ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger maßnahmengetrieben. Wir haben auch häufig nicht so enge Termine wie früher. Da ist mir aufgefallen, Marketing ist ein Langstreckenlauf oder ein Langstreckenspiel. Also man kann sich Zeit nehmen, man sollte sich auch Zeit nehmen. Und entgegen der Kundenmeinung, die ja Marketing oft eher als Sprint behandeln, tun wir gut daran, einen Schritt zurückzugehen, einen Gang runterzuschalten, mal zu überlegen, was hilft uns strategisch wirklich weiter, bevor wir in Eile daran gehen, neue Kampagnen aufzusetzen, neue Plattformen zu erobern, neue Tools in unseren Marketingalltag zu implementieren. Also ich glaube, dass ein langfristiger Erfolg und sowohl der Norbert als auch du als auch ich, wir können über viele, viele Jahre, Jahrzehnte in unserem Berufsleben auf Marketingerfolge zurückblicken. Ja, zurückblicken kann ich sagen, das basiert meistens auf Kontinuität und Vertrauen und das braucht es tatsächlich und in der Kontinuität und in diesem Vertrauensaufbau liegt einfach viel Geduld.
Ja, absolut, so ist es. Und das sieht man dann, glaube ich, auch in den einzelnen Kanälen. Also es mag Kanäle geben, die dann ein bisschen schneller funktionieren, aber auch bei den meisten Themen, die wir haben. Und ich sag's jetzt, Andreas, ich sag's jetzt einfach mal, ja. Du weißt jetzt nicht, was kommt, aber ich tue es trotzdem. Auch beim Thema Positionierung brauchen wir Geduld. Hashtag Positionierung.
Ja. Hashtag Positionierung.
Auch allerdings, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und das ist jetzt gar nicht nur ein reines Online-Thema, das Thema Positionierung. Ne? Auch, das braucht sowohl im Online als auch im Real Life braucht es Geduld. Ich sehe immer wieder Menschen, die irgendwie ein neues Thema haben, pitchen dieses Thema, stellen das Thema vor und glauben im Prinzip, letztes Wochenende habe ich mir überlegt, ich mache jetzt das und eine Woche später muss das alles irgendwie funktionieren. Nein, so ist es nicht, sondern diese Kontinuität, die Andreas eben gesagt hat, diese Beständigkeit, manche Dinge leben einfach davon, dass sie über eine gewisse Zeit einfach kontinuierlich und immer wieder, Marketing lebt von Wiederholung und für Wiederholung brauchen wir Zeit, um auch wiederholen zu können. Ne?
Und auch ein organisches Wachstum unterliegt eben einer gewissen Zeitspanne, so wie eine Pflanze nicht von heute auf morgen ein paar Meter hoch wächst. So ist das im organischen Wachstum unserer Online- und Marketingpräsenzen halt eben auch. Ich habe in einem Seminar eins meiner Lieblingszitate drin. Das ist von einem Künstler, den die Jüngeren vielleicht gar nicht mehr so präsent haben. Das ist Harry Belafonte. Und Harry Belafonte, ein sehr begnadeter Sänger, Musiker, der hat wirklich eine sehr respektable Lebensreise hinter sich gebracht und ist international sehr, sehr berühmt gewesen. Und der sagte mal, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Das finde ich ganz großartig. Ich sage dann immer dazu, ich wünsche euch natürlich nicht, dass ihr 30 Jahre braucht, bis ihr berühmt werdet. Aber es zeigt, man hat so die Hoffnung, eine Marke oder ein Produkt oder überhaupt eine Erfolgsgeschichte eines Unternehmens, die kann über Nacht entstehen. Und da sagt er, ja, aber es hat eben 30 Jahre gedauert, bis es über Nacht passiert ist. Mag ich sehr gerne und verdeutlicht, finde ich, in einem Satz sehr gut, was ich unter Geduld verstehe.
Wo denn im Konkreten, Andreas, im Online-Marketing müssen wir denn im Spezifischen wirklich auch geduldig sein?
Also Markenaufbau gehört sicher dazu. Du hast eben das Stichwort Positionierung genannt. Da gehört auch das Branding dazu, bis ein Branding ausgereift ist, bis es greift, bis es in den Köpfen gelandet ist. Da gehört es ganz bestimmt dazu. Aber auch bei einem Thema, was uns beide schon seit Jahren sehr verbindet, Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung braucht, wenn man sehr schnell ist, Wochen, in der Regel Monate, bis man Ergebnisse sieht. Und das ist auch wieder kein Sprint, sondern das ist ein Dauerlauf, weil da immer wieder was dran zu tun ist. Also da brauche ich die Geduld, auf die Wirkung zu warten. Würdest du das übrigens heute, weil wir gerade SEO gesagt haben, würdest du das heute auch bei GEO sehen? Also bei der Suchmaschinenoptimierung für die generativen AIs?
Also dadurch, dass GEO am Ende auf SEO aufsetzt, brauchen wir genau dieselben SEO-Maßnahmen auch für GEO-optimierte Seiten. Das ist dann nochmal, was oben drauf kommt. Wie schnell diese Indexe arbeiten nachher, wie schnell die neue Themen aufnehmen, das wissen wir am Ende noch gar nicht so genau, ob wir da jetzt, ist ja auch mal Zeitraum, dass es so lang das Tool noch gar nicht gibt. Also wie lange gibt es jetzt GPT Search? Weiß ich, ein halbes Jahr vielleicht? Nee, noch nicht mal ein halbes Jahr. Ich glaube weniger, ein Vierteljahr vielleicht. Ne?
Da haben wir noch gar keine
genau,
Zahlen
vorliegen. Deswegen können wir das da an der Stelle gar nicht sagen. Bei ChatGPT ist es ja so, dass die immer noch im Großteil den Bing-Index nutzen. Der Bing-Index braucht definitiv genauso seine Zeit wie der Google-Index. Insofern ist das dort auch der Fall. Und am Ende wird es auch so sein, dass, so wie bei SEO auch, es wird halt nicht reichen, einfach nur ein Artikel mit dem gewünschten Keywords, zu dem man gefunden werden möchte, online zu bringen, sondern es muss der gesamte Kontext einer Webseite am Ende auch in irgendeiner Form zu passen, um einen höheren Trust einfach für dieses Thema zu bekommen. Und das wird bei KI-Suchmaschinen am Ende auch nicht anders sein. Und das braucht einfach seine Zeit und seine Kontinuität. Und dann irgendwann ist das tatsächlich, dann tritt das irgendwann ein, ne? Also wenn man da jetzt nicht irgendwie alles falsch gemacht hat dann im SEO. Gehen wir mal davon aus, man hat irgendwie so die Grundlagen von SEO und hat das meiste davon auch ordentlich umgesetzt. Und dann werdet ihr die Erfolge dann auch sehen, aber auch nicht bei allen, ne? Sondern es gibt natürlich dann auch Dinge, wo man sagt, das hat gut funktioniert, hat nicht gut funktioniert. Das finde ich ist ein bisschen die Problematik beim SEO, dass man den Erfolg halt erst sehr, sehr spät überprüfen kann, ne? Ob das funktioniert hat, was man sich da vorgestellt hat oder nicht. Ja, und Zeiträume hast du ja gesagt, Vierteljahr ist da keine Seltenheit. Wir haben das auch schon in Projekten gehabt, dass es bis zum halben Jahr gedauert hat und das nach einem halben Jahr ging es dann los und haben wir gesehen, okay, jetzt läuft's, jetzt funktioniert's, hat aber gedauert und gedauert und gedauert.
Ja. Was ist denn für dich so ein typischer Marketing- oder Vertriebsbereich, wo es Geduld braucht?
Oh, das ist für mich ist es Aufbau von Social Media Kanälen.
Aha.
Die auch wachsen müssen. Da habe ich auch nicht die Follower von heute auf morgen, sondern die, also ich kann sie mir natürlich kaufen, aber das ist natürlich dann keine Qualität dahinter. Wenn ich organisches, sauberes Wachstum will, dann heißt das sehr kontinuierlich posten, regelmäßig posten. Und dann kriege ich auch meine Follower, aber das baut sich halt dann auch nach und nach erst auf. Ne? Und das gilt am Ende genauso für den Insta-Account wie für einen YouTube-Account. Ne? Bei einem YouTube-Account mache ich auch nicht ein Video und das Ding geht durch die Decke. Das kann noch so toll sein, wenn ich nur ein Video und nachher nur 10 Follower habe und die sind auch noch aus meiner Familie irgendwie, dann komme ich da nicht weiter, sondern das braucht Zeit und braucht Nachhaltigkeit, Kontinuität. Und so einen YouTube-Kanal aufzubauen oder auch ein Profil aufzubauen, da ist man schon ein bisschen beschäftigt. Das geht halt nicht von heute auf morgen und schon gar nicht von alleine.
Also der Profilaufbau, der gelingt möglicherweise noch relativ schnell.
Ja.
Aber halber. Bis man ein Netzwerk aufbaut, bis man da wirklich aus Kontakten wirkliche Beziehungen entwickeln kann, das dauert. Erstens braucht sehr lange, bis genügend Kontakte da sind. Und bis man die als Beziehung oder Beziehungspartner ansehen kann, das dauert noch länger. Ich finde, das Gleiche gilt auch für das, was wir hier gerade machen. Podcasts oder auch Blogartikel brauchen entsprechend auch ihre Zeit. Und letztlich das Thema, was uns alle so sehr berührt und bewegt im Marketing, das ist die Sichtbarkeit. Auch Sichtbarkeit kann ich nicht von heute auf morgen erreichen. Also außer man gehört zu den wenigen Dutzend dieser Welt, die nur irgendwas rauströten müssen und dann ist man in allen Medien. Da kann die Idee gar nicht verwegen genug sein. Aber um für eine One-Man-Show, One-Woman-Show oder eine kleine Firma oder einen mittelständischen Betrieb eine Sichtbarkeit aufzubauen, speziell im Online-Marketing, es dauert einfach.
Ja, also kleiner Widerspruch oder Ergänzung dazu. Sichtbarkeit kann ich mir natürlich auch kaufen. Ja, und damit kann ich natürlich sehr schnell, auch sehr weitgehend auf großen Plattformen plötzlich sichtbar werden, indem ich dann zahle dafür. Vielleicht ist das auch so die grobe Regel, die man sich da setzen kann. Ne? Wenn man irgendwo Geld drauf wirft und sagt, ich bezahle das, dann funktionieren Online-Marketing-Maßnahmen häufig relativ schnell und relativ konkret. Wenn ich auf Organisches setze, was dann zumindest kein direktes Geld kostet, dann werde ich in der Regel ein ganzes Stück brauchen. Und bei manchen Maßnahmen gibt es aber auch keine Bezahlvariante. Ne? Also ich kann, na klar, kann ich beim SEO sagen, okay, ich kaufe mir die Reichweite in der Suchmaschine, kaufe ich mir eine, indem ich Google Ads buche. Das geht innerhalb von jetzt auf gleich und dann bin ich sichtbar in der Google-Suche. Ein Profil aufzubauen in Instagram, das kann ich mir halt nicht kaufen. Ne? Da kann ich nicht sagen, ich lege da jetzt irgendwie 5.000 Euro hin und dann kriege ich ein fertiges Profil mit qualitativ hochwertigen Followern, sondern das muss ich aufbauen. Gleiche gilt für die anderen Maßnahmen, die wir schon aufgezählt haben. Also überall, wo ich kein Geld einsetzen kann, kann ich mir wahrscheinlich das auch nicht, Positionierung, das meinte ich eben, genau. Also eine Positionierung kann ich mir auch nicht einfach kaufen, sondern die muss ich mir erarbeiten. Es gibt wiederum aber dann Kanäle, wo man sagt, okay, da gibt's vielleicht Alternativen, wo man Geld drauflegen kann, aber bei vielen muss ich halt dann trotz allem dann geduldig sein, bis es dann tatsächlich funktioniert.
Ja, also ich stimme dir zu, klar kannst du dir kurzfristig Sichtbarkeit kaufen, aber du bist nur so lange sichtbar, wie du immer wieder Geld nachschiebst.
Genau, das stimmt.
Das heißt, die Sichtbarkeit bricht sehr schnell auch wieder ein. Und du hast kein verlässliches Terrain. Das ist jetzt nicht so, ich habe Sichtbarkeit aufgebaut und davon kann ich dann über Monate und Jahre zehren, sondern ich muss immer wieder Geld nachschießen. Anders bei organischer Sichtbarkeit oder organischen Reichweiten, die zumindest eine sicherere, nicht eine sichere, aber eine sicherere Plattform darstellen, würde ich einfach mal behaupten.
Ja, also kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was für eine Strategie man da im Online-Marketing fährt. Ne? In manchen Fällen ist es vielleicht auch ganz gut, kurzfristig ein, aber auch wieder ausschalten zu können. Und dann bin ich eigentlich ganz happy, wenn man das machen kann. Die Frage ist am Ende auch, was für ein Businessmodell, was für eine Rechnung ergibt sich dann dahinter? Ne? Also Sichtbarkeit muss nicht zwangsläufig in Kostenposition sein, sondern kann eine klassische Investitionsmöglichkeit sein. Wenn ich sage, okay, ich gebe 3.000 Euro im Monat für Sichtbarkeit aus und erreiche durch diese Sichtbarkeit, hört gerne in unsere letzte Folge rein, Konversion und damit Kunden im Wert von 10.000 Euro, dann ist das vielleicht auch ein ganz ordentliches Investment, was man dort tätigt, wo man dann vielleicht auch tatsächlich froh ist, wenn es um Kundenakquise geht, dass man es wieder abschalten kann. Man sagt, okay, jetzt ist gerade ein bisschen viel. Also insofern kommt es, glaube ich, so ein bisschen auf die Strategie an, was man da fährt. Die haben beide so ihre Vor- und Nachteile. Keiner ist eine Fehlbesetzung. Ich glaube nur, diese organischen Reichweiten, die sind halt Pflicht. Ne? Also ich sage immer, ne, wenn wir so Neukunden haben und gucken uns dann in einem Audit mal die ganzen Kanäle und Zahlen an, und dann gucken wir schon natürlich am Anfang auch auf Suchmaschinenoptimierung. Wie weit ist das optimiert? Wie weit ist das nicht optimiert? Weil ich finde, das ist schon so ein Grundrauschen, was man einfach sich holt. Man muss im Prinzip nicht mit allen Rankings irgendwie in den Top-Positionen irgendwie sein. Aber die Frage ist, ist man in der Suchmaschine schon richtig angekommen? Auch Google prüft natürlich, was tut dieses Unternehmen, in welchem Kontext sind die eigentlich unterwegs und baut im weitesten Sinne ein Bild einer Positionierung für diese Webseite auf. Und das kann auch manchmal ganz schön daneben gehen. Ne? Also das ist schon etwas, wo ich sage, da muss man sich schon irgendwie mit beschäftigen. Also ich habe schon Webseiten gesehen, die SEO-technisch irgendwie total schlecht sind. Aber es gibt dann so ein, zwei Blogartikel, die richtig gut sind, die aber nicht ganz in das Kernthema von dem Unternehmen reinpassen. Aber Google hat sie dann mit diesen zwei Seiten voll auf dem Schirm. Ne? Bis hin zu Begrifflichkeiten, ne? Ich hatte mal oder habe noch einen Kunden, das ist die Firma Schwarzer und die stellt Pumpen her. Und die haben ganz viel englischen Content. So, und dann haben die halt Pumps auf Englisch. Und die waren lange Jahre im SEO-Bereich, im Bereich schwarze Schuhe positioniert, nämlich schwarze Pumps. Ne? Das wird genauso geschrieben wie die Pumps im Englischen. Dann kam noch das Adjektiv schwarz hinzu, das war der Firmenname. Und das war nicht so einfach, das Google beizubringen, hey, wir haben keine schwarzen Schuhe. Auch wenn du auf unserer Webseite ganz oft den Begriff schwarze Pumps findest, es sind eigentlich Pumps. Also solche Dinge mal zu überprüfen. Ich weiß gar nicht, es gab noch ein Beispiel, das hatte ich gerade irgendwie vor 14 Tagen. Ich komme jetzt noch nicht genau drauf, was es war, wo auch genau so eine Problematik auftaucht. Ne? Einfach so eine Fehlpositionierung, weil Google einfach noch nicht so richtig geschnallt hat, was macht ihr denn da eigentlich? Und deswegen sage ich immer, das ist schon so ein Grundrauschen. Und um dieses Grundrauschen herzustellen, braucht es Geduld. Geduld genau. Und konsequentes Umsetzen von SEO-Maßnahmen.
Das liegt unter anderem eben auch daran, dass die Algorithmen, die zumindest bei den großen sozialen Netzwerken aktiv sind, mehr oder weniger stark, aber eigentlich kann man überall sagen, sie sind sehr stark und beeinflussen unsere Wahrnehmung dieser Algorithmen, belohnen Regelmäßigkeit. Also allein die Tatsache, dass du regelmäßig Inhalte postest, ist ein positives Momentum für die Social Medias.
Ja.
E-Mail-Marketing hatten wir letztes Mal auch, da haben wir über das Thema Newsletter gesprochen und wie man einen Newsletter-Verteiler oder einen Abonnentenstamm aufbaut. Auch ganz klassische Geduldssache. Solche Listen wachsen in der Regel langsam. Wenn sie stetig wachsen und immer ein bisschen mehr wachsen, als sie Abonnenten verlieren, dann ist das eine gute Sache. Aber auch da bin ich mit Ungeduld in der Regel schnell dabei zu sagen, Newsletter oder E-Mail-Marketing funktioniert für mich nicht, funktioniert in unserer Branche nicht, funktioniert für unser Unternehmen nicht. Ganz typisches Zeichen von zu schnell aufgegeben wäre besser gewesen. Ich hätte Geduld gehabt. Und da kann man über Monate bei manchen Newslettern, bei kleinen Anbietern sogar über Jahre sprechen, bis das wirklich gut funktioniert.
Ja,
aber dann lohnt sich's.
Gibt natürlich die Alternative, sich E-Mail-Adressen zu kaufen. Ich brauche den Andreas gar nicht fragen. Ich weiß schon, was für eine Antwort ich bekomme. Die Qualität von gekauften E-Mail-Adressen ist natürlich bei Weitem nicht so stark oder so gut, wie das bei organisch gewachsenen ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie coole Events, wir sind irgendwie unterwegs, wir sind draußen, wir sind auf Messen etc. Da kann ich auf einem Schwung sehr viele Leads oder sehr viele Adressen einsammeln. Aber warum sind die auch nicht gut? Weil eine gute E-Mail-Adresse sich dadurch auszeichnet, dass sie mit eurer Marke schon verwebt ist in irgendeiner Form, ne? Dass ihr schon gut positioniert seid bei dem Menschen, der hinter dieser E-Mail-Adresse steht. Und deswegen braucht es Zeit. Natürlich kann man schnell zu Adressen kommen, die den Verteiler füllen. Aber wenn der Andreas sagt, dass ein Newsletter funktioniert, heißt das ja nicht, dass ich viele Adressen habe. Dann heißt das noch nicht, dass er funktioniert, sondern ich brauche auch die entsprechende Zielgruppe. Ich brauche die entsprechende Qualität von Adressen. Und die hängen wieder ganz stark mit dem Thema zusammen. Es dauert halt, bis Menschen sich ein bisschen näher kommen, ne? Bis man so Vertrauen aufgebaut hat und sich mit einer Marke irgendwie auch identifizieren kann. Selbst wenn es, sag ich mal, Adressen sind, die ich persönlich irgendwo eingesammelt habe auf einer Messe oder ähnliches. Die sind definitiv besser als gekaufte Adressen, aber am Ende immer noch nicht so gut, als wenn sich jemand selber überlegt hat, oh, in dem Newsletter trage ich mich ein. Das ist die beste E-Mail-Adresse, die ihr bekommen könnt.
Ist im Social-Media-Bereich nicht anders. Also wer versucht, sein Profil oder seinen Account in Social Media schnell zu heben, der kann natürlich Fans und Follower kaufen. Ich finde es immer wieder erschreckend, wie günstig, also man kann geradezu sagen, billig das Ganze
abläuft. Viele Chinesen.
Aber genau, man bekommt viele Chinesen und aus den Philippinen und von irgendwo tiefe russische Provinzen, mit denen wir nichts anfangen können. Und dann ist mir doch lieber, statt eines Accounts mit 1000 gekauften Followern, von denen keiner aktiv ist, ist mir doch lieber ein Account mit 100 Followern, die aber aus Überzeugung dabei sind, die Botschafter für die Marke sind, die einfach was tun für uns oder die auch was von uns haben wollen. Also bitte kauft keine Fans, keine Follower, Newsletter nur in Maßen. Und übrigens, Fans- und Follower-Kauf ist strafbar, weil das verstößt in Deutschland gegen das UWG, gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und das besagt, wer sich Fans oder Follower kauft, der versucht ja, sich besser nach außen hin darzustellen, als er wirklich ist, indem er sagt, guck mal hier, wie viele Leute uns folgen und wie viel unsere Firma gut finden. Und das ist genauso wie gekaufte Bewertungen. Es ist unzulässig, weil man sich einen unlauteren Vorsprung oder Vorteil gegenüber dem Wettbewerb holt. Also vergesst diese Variante bitte schnell wieder.
Genau, und ihr verstoßt damit nicht nur gegen das Gesetz, sondern gegen alle Richtlinien, die ihr in den sozialen Netzwerken irgendwann mal abgenickt habt, denn die haben alle das mit drin, dass das nicht erlaubt ist. Und ihr geht damit auch das Risiko ein und die Netzwerke prüfen das auch. Die können das schon statistisch gut messen, wie schnell eigentlich Profile wachsen können, was da realistisch ist und was nicht. Und wenn ihr in den Verdacht geratet, dass euer Profil zu schnell gewachsen ist durch gekaufte Adressen, dann kann es auch ganz schnell mal sein, dass euer Profil einfach gesperrt und dicht gemacht wird und dann war es das mit diesem Kanal. Was im Übrigen aber auch, Andreas, nochmal ein Argument ist für die ungeduldigen Maßnahmen, nämlich sich Reichweiten zu kaufen an der Stelle. Ne? Mhm. Wir haben das ja auch ganz oft, bei uns haben wir das ja immer gesagt. Ihr seid natürlich auch mit diesem organischen Wachstum auf fremden Plattformen und da zähle ich jetzt Google-Suche mal mit dazu, die sozialen Netzwerke, die Videokanäle, YouTube, TikTok etc. Ihr seid natürlich auch immer zutiefst abhängig von diesen Kanälen. Und das schönste Beispiel, weil wir das im SEO-Bereich immer wieder sehen, ist im Prinzip, dass wir alle Vierteljahre circa irgendwie Updates von Google bekommen. Das heißt, der Suchalgorithmus von Google wird geändert. Und zack, verändern sich auch im Prinzip die Traffic-Zahlen auf den Webseiten und zwar nicht immer nur zum Guten, sondern da haben auch viele immer Verluste mit dabei. Das heißt, das hat jetzt gar nichts mit unserem Geduldthema an sich zu tun, sondern nur, wo sind Vor- und Nachteile von Kanälen da an der Stelle. Das habe ich natürlich bei gekauften Kanälen oder bei gekaufter Reichweite, ob das jetzt in Social ist oder in Google oder im Display-Netzwerken oder ähnliches, da kämpfe ich in der Regel nicht so stark mit solchen Algorithmenproblemen oder Abhängigkeitsproblemen. Ne? Also Hausrecht immer auf der Webseite. Deswegen ist auch der E-Mail-Verteiler übrigens einer der schönen Marketingkanäle, weil ich den sehr unabhängig von anderen Plattformen oder Betreibern in irgendeiner Form steuern kann. Social Media, Suchmaschine etc., da bin ich doch immer sehr, sehr stark auch abhängig von dem, wie geht im Falle von Facebook, Insta, wie geht Meta mit uns um oder wie geht Google mit uns um oder wie geht Microsoft im Falle von LinkedIn mit uns um. Wissen wir halt nicht, ne?
Ja, und auch wenn es sehr beschönigend klingt, aber wir sind dort nur zu Gast. Und wenn der Gastgeber seine Spielregeln ändert, sind wir ziemlich machtlos. Ja. Ich habe mal gedanklich den Norbert gefragt, was der Norbert, der ja bei uns für Lead Management und für Sales Funnel und ähnliches bekannt ist, was der uns sagen würde, braucht es in seinem Bereich auch Geduld. Ganz bestimmt, weil Lead Nurturing und Sales Funnel, da wissen wir, Kunden brauchen mehrere Kontaktpunkte. Also es gibt ja so im so landläufigen Marketing die Zahl 6 Kontaktpunkte braucht es, um auf etwas aufmerksam zu werden bis zum Schluss zum Kauf. Und das sollte nicht immer über den gleichen Kanal erfolgen, sondern möglichst über mehrere, die sich dann entweder ergänzen oder aufeinander aufbauen. Aber in Norberts Themenbereich ist ganz klar, Kunden brauchen mehrere Kontaktpunkte, da sind es häufig sogar mehr als 6. Und Entscheidungen, gerade im B2B-Marketing, brauchen häufig Zeit. Das ist nicht so ein Mitnahmeartikel wie, wie ein Lutscher am Kiosk, sondern da kaufe ich möglicherweise große Maschinen ein oder tätige Investitionen im 6- oder 7-stelligen Bereich. Und gerade diese hochpreisigen Angebote brauchen eine gute Vorbereitung. Und da muss ich geduldig sein, weil sonst verliere ich den gerade jung gewonnenen oder wachsenden Lead ganz schnell. Und Norbert hat ja über die Systematik gesprochen. Er hat ja den grüne Bananeneffekt für sich belegt und da weiß man halt eben auch, dass die grünen Bananen noch nicht schmecken, aber die schwarzen Bananen halt überreif sind und oft auch nicht zu gebrauchen sind. Also ich muss beim grünen Bananeneffekt immer so lange warten, bis genau der richtige Reifegrad da ist, dass ich sage, und jetzt machen wir den Sack zu im B2B-Marketing.
Ja, super spannender Punkt. Cool. Ja, also Thema Customer Journey. Definitiv, es gibt Customer Journeys, die gehen ganz schnell. Und dann gibt's Customer Journeys, die gehen halt, brauchen halt wirklich extrem, manchmal wirklich, wirklich extrem, extrem lange Zeit. Also ich sage mal, ne, wenn ich so im Supermarkt irgendwie an der Kasse stehe und sage, ich will noch Kaugummis irgendwie mitnehmen, das ist so eine ziemlich kurze Customer Journey von der Aufmerksamkeit bis zur Aktion. Ne? Aber das ist dann gemacht. Aber ich sage auch immer, die Queen Mary 2 tut gut daran, bei mir in den letzten 10 Jahren und vielleicht auch noch die nächsten 10 Jahre mir Werbung zu schicken. Ich bin auf meiner Customer Journey mit der Queen Mary irgendwann von Hamburg nach New York zu fahren. Aber ich brauche noch einen Moment.
Und da brauchst du Geduld. Selbst beim Stefan, der gerne investitionsfreudig ist, wenn es um die Erfüllung von Wünschen geht. Aber Queen Mary 2 muss noch ein bisschen
warten. Da muss man noch ein bisschen sparen, genau.
Ja. Was sind denn für dich so typische Fehler, die entstehen, wenn ich ungeduldig bin? Also mal kleiner Perspektivwechsel.
Naja, also ich sag mal, grundsätzlich ist es natürlich, dass man viel zu früh aufgibt. Ne? Zu sagen, ja, das funktioniert ja für mich nicht. Ne? Also wenn ich SEO nach 2 Wochen dann sage, ne, ich habe jetzt die ganzen Seiten erstellt und ich habe ja trotzdem nicht mehr Traffic aus Google, ich lasse das jetzt mal und verliere das dann aus den Augen. Das ist natürlich ein Grund und das gilt für alle Kanäle, wo ich diese Geduld brauche. Ne? Wenn ich ein LinkedIn-Profil oder ein Social-Media-Profil aufbauen will und sage, ja, ich habe jetzt nach einer Woche, habe ich halt erst nur 100 Follower, was schon ziemlich viel wäre in einer Woche. Mhm. Aber das reicht natürlich noch bei Weitem nicht, um irgendwelche spürbaren Business-Effekte darüber zu haben. Und gebe dann auf, also die Aufgabe ist sicherlich einer der größten Fehler. Ist das, was mir spontan
Definitiv.
Einfällt dazu.
Und unterstreiche ich vollkommen. Mir hat irgendwann mal ein Kunde gesagt, mit dem habe ich über Newsletter oder über E-Mail-Marketing gesprochen und der hat es dann tatsächlich auch umgesetzt und dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren und merkte aber irgendwann, da kommt gar nichts mehr nach. Und dann habe ich mal nachgefragt und da sagt er, ja nee, irgendwann hat sich einer von meinem Newsletter abgemeldet und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf damit. Eine einzige Abmeldung.
Ja, und ich glaube, am Ende gilt es für echt viele Dinge, die man tut, ne? Ich bin in so einem Business-Netzwerk, du kennst das ja auch. Ich bin da jetzt 11, 12 Jahre bin ich da mit dabei und das funktioniert für mich auch super. Das ist ein reines Empfehlungsnetzwerk an der Stelle. Und das hat mich, gestern hat mich so ein Youngster angerufen, der ist jetzt ein halbes Jahr dabei und ist ganz ungeduldig, ne? Und fragt ja, sag mal, Stefan, wir beide machen ja ähnliche Dinge irgendwie. Wie funktioniert das denn für dich? Ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei, aber so richtig gut funktioniert das für mich noch nicht. Da habe ich ihm auch gesagt, du, nach einem halben Jahr hat das für mich auch noch nicht funktioniert, dieses Netzwerk, sondern ich habe da auch 2, 3, 4 Jahre gebraucht. Und es wird mit jedem Jahr besser, mit dem du dabei bist. Aber da musst du ein bisschen geduldig sein an der Stelle.
Ich habe im Netz, ich lese ja unglaublich viel zu unserem Thema Marketing, einen Satz gefunden, den fand ich ausgesprochen gut für unser Thema Geduld. Geduld ist kein passives Warten, sondern aktives, strategisches Dranbleiben. Das fand ich, also privat würde ich das nicht unterstreichen oder nicht so ohne weiteres unterstreichen. Aber hier, Geduld ist kein passives Warten, sondern aktives, strategisches Dranbleiben. Ich finde allein schon den Begriff strategisches Dranbleiben ganz wunderbar.
Ja, weil es, ich sag mal, es drückt ja aus, dass ich mir vorher schon darüber bewusst war und das in meine Strategie mit drin habe, ne, dass ich das durchdacht habe und sage, wenn ich jetzt SEO mache, dann brauche ich nicht nach 2 Wochen da reinzuschauen, sondern meine Strategie ist klar, ich mache jetzt SEO, um 2026 erfolgreich zu sein. So, und dann ist das ein strategisches Momentum und deswegen finde ich cool. Ich finde das sehr cool, muss ich sagen. Ich überlege noch, warum du das für privat nicht richtig findest.
Nee, ich würde es
vielleicht ist das überall, ganze Wording passt nicht für den privaten Bereich.
Also ja. Ich würde privat zum Beispiel nicht sagen, dass ich strategisch an irgendwas dranbleibe.
Ja, okay.
Also vielleicht tue ich das, aber ich würde es nicht so benennen und da passt es nicht überall.
Ja, aber wir haben ja in unserer letzten Episode haben wir ja über Konversion und Ziele gesprochen, ne? Und da hatten wir auch unter anderem das Beispiel Abnehmen aus dem privaten Bereich, wo man auch sagen kann, ja, okay, ich setze mir ein Ziel, ich muss aber gegebenenfalls auch geduldig sein. Ne? Ich nehme halt nicht 5 Kilo in der Woche ab, sondern wenn es gut läuft, vielleicht ein halbes Kilo die Woche. Wahrscheinlich gesund ist es aber auch nicht, dann wäre es wahrscheinlich eher nochmal vielleicht ein bisschen weniger. Und dann habe ich eine Zeitspanne. Und das, die Aussage, die du eben in dem Sprichwort drin hattest, deswegen finde ich die so cool, die sagt ja ganz klar, ich bin mir vorher schon darüber bewusst, dass das nicht so schnell geht. Und deswegen ist die Geduld Teil meiner Strategie an der Stelle. Mir gefällt das. Ich mag ja, den Spruch.
Ich mag es auch.
Den packe ich in die Shownotes.
Dann, sehr gut. Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man Geduld im Marketing irgendwie kultivieren für sich selber, für ein kleines Team, aber vielleicht auch für eine größere Anzahl von Mitarbeitenden. Und ich habe mal 5 Tipps aufgeschrieben, von denen ich denke, dass sie euch vielleicht helfen könnten. Erster Tipp, realistische Zeitrahmen setzen. Da haben wir letztes Mal und auch heute drüber gesprochen. Also SEO-Ziel Top 5 in 6 Monaten ist ein realistischer Zeitrahmen, und nicht Top 1 in 2 Wochen. Zweiter Tipp, Kennzahlen regelmäßig tracken. Da renne ich beim Stefan offene Türen ein, das weiß ich. Und den Fortschritt sichtbar machen hilft, einfach motiviert zu bleiben, weil Geduld ist auch manchmal echt ermüdend und langweilig und man springt halt zu schnell ab. Dabei hilft auch, Punkt Nummer 3 oder Tipp Nummer 3, Zwischenziele zu definieren. Also wenn das große Ziel mir einfach zu lang oder in zu weiter Ferne ist, dann mache ich meinen Fortschritt sichtbar und dann kann ich auch Zwischenetappenziele, da kann ich kleine Erfolge feiern, also die ersten 100 Follower, der erste Blog-Kommentar, die erste Weiterempfehlung, Das wäre jetzt im Netzwerk von Stefan auch ein Rat an den jüngeren Kollegen. Da ist zwar noch nichts mit gewonnen, also im Sinne von jetzt bin ich reich, berühmt oder mächtig, sondern da ist zunächst mal gewonnen zu sagen, ich habe den Einstieg geschafft, die erste Weiterempfehlung im Netzwerk. Und das motiviert mich, weil ich sehe, es funktioniert offensichtlich, dann auch weiterzumachen. Langfristige Ziele sollten wir deshalb, weil Menschen sind vergesslich, bitte schriftlich festhalten. Also warum machen wir das alles? Und da eine gewisse Klarheit reinbringen, wie das funktioniert mit dem Dranbleiben. Und was ich häufig bei Gründern sehe, ich mache ja auch viel Gründerberatung oder Jungunternehmerberatung, nicht hektisch springen. Also lieber optimieren. Wir hatten das letztes Mal beim Thema Amazon und wie die an feinsten Stellschräubchen arbeiten, statt regelmäßig einen Neustart hinzulegen oder beim Springen auch häufig mit der Strategie einfach ständig Positionen zu wechseln. Und man redet auch gar nicht mehr von Strategie. Das ist dann häufig ein bisschen blinder Aktionismus. Also schrittweise arbeiten und aufeinander aufbauen. Das sind eigentlich so die fünf Tipps, die ich euch zurufen möchte, wie man Geduld im Marketing kultivieren kann.
Ja, super. Kann ich alle unterschreiben. Sehr schön. Gerade so diese kleinen Meilensteine, das finde ich sehr schön, weil das man bleibt an dem Thema dran. Man könnte jetzt auch sagen, okay, ich mache das jetzt und dann warte ich einfach ein halbes Jahr. Dann verliert man aber so ein Thema vielleicht auch aus dem Fokus, aber mit diesen Meilensteinen bleibt man an dem Thema dran und bleibt auch motiviert an dem Thema dran. Cool, ja.
Fazit könnte man sagen, Geduld ist deine stille Superkraft. Die fällt keinem nach draußen auf, mit der kannst du auch nicht prahlen, aber wenn du durchhältst, wirst du belohnt und dann hast du auch was zu erzählen.
Genau, Good Thing will Weile haben.
Genau. So sind wir eingestiegen, so steigen wir auch heute aus. Aber nicht ohne euch ein Pick oder zwei Picks in dem Fall mit auf den Weg zu geben.
Das machen wir, Andreas. Was hast du denn?
Was habe ich euch heute mitgebracht? Viele von euch benutzen wahrscheinlich wie ich den Google Chrome Browser. Und für den gibt es eine Browser-Extension, also eine Erweiterung, die ich letztens entdeckt habe. Und die hilft innerhalb von ChatGPT, die Prompts zu optimieren. Und zwar während ihr schreibt oder wenn ihr euren Prompt geschrieben habt, einfach auf den Button, der da erscheint, klicken und zu sagen, mach mir daraus mal einen besseren Prompt. Und das Schöne ist, es ist zwar eine englische Extension, aber sie funktioniert auch in der deutschen Sprache. Und fünf Prompts, also fünf Verbesserungen von euren Prompts, sind kostenlos pro Tag. Und ich denke, das dürfte bei vielen schon extrem weiterhelfen. Und das Ding heißt prettyprompt.com. Und wir geben euch den Link in die Shownotes. Und bei fünf Prompts am Tag, die ihr optimiert habt, dürfte das eurem Prompting-Verhalten und euren Ergebnissen gut tun.
Was macht dann Pretty Prompts? Gehen die auch KI-basiert dran und formulieren das einfach um und länger? Oder
ja,
fragen
also
die mich Dinge? Oder?
Nee, sie formulieren um und zwar so, dass sie davon ausgehen, damit kann eine KI mehr anfangen. Mhm. Sie benutzen ein gewisses Wording, sie bringen vielleicht eine gewisse Reihenfolge rein. Also lohnt sich insbesondere für etwas längere Prompts, die dann eine bessere Struktur bekommen oder Ähnliches. Und ich habe es nur ein paar Mal kurz ausprobiert. Ich habe es erst ganz vor kurzem entdeckt. Aber das fand ich gut, was diese Maschine gemacht hat und auf alle Fälle eine Hilfestellung. Ich muss es nicht übernehmen. Also ich kann auch sagen, ich bleibe bei meinem alten Prompt. Den fand ich viel besser. Aber probiert es einfach mal aus. Ihr könnt die Antwort A und die Antwort B dann miteinander vergleichen und gucken, ist das Ergebnis A oder B passender für euch.
Ja, also, sehr cool.
Schaut mal rein bei Pretty Prompts.
Pretty Prompt. Ich habe euch auch was aus dem KI-Bereich mitgebracht. Viele von euch werden ja wahrscheinlich mit ChatGPT von OpenAI unterwegs sein. Vielleicht aber auch, wenn man in der Google-Welt zu Hause ist und dadurch durch ein Google-Abo, durch ein Workspace oder auch ein Google One-Abo vielleicht auch schon die Pro-Version von Gemini hat, vielleicht auch Gemini. Perplexity ist auch einer der großen. Was man allerdings nicht so auf dem Schirm hat meistens, ist Le Chat. Le Chat aus Frankreich von der Firma Mistral ist ein französisches Sprachmodell. Sprachmodell heißt, ist im Prinzip ganz ähnlich wie ChatGPT. Ihr könnt damit chatten und könnt Mistral verschiedene Dinge erstellen lassen. Jetzt könnte man so meinen, ja, okay, das ist so ein europäisches, französisches Tool. Wahrscheinlich ist das okay, aber so gut wie ChatGPT wird es nicht sein. Und das muss ich widersprechen. Also Mistral, diese Modelle werden ja regelmäßig von verschiedenen Universitäten getestet. Mistral ist immer ganz vorne mit dabei, in bestimmten Disziplinen sogar auf Platz 1. Und der große Vorteil, den ich glaube ich, den wir mit Le Chat haben, ist, dass es DSGVO-konform ist. Ihr könnt es komplett DSGVO-konform einsetzen. Es ist ein europäischer Anbieter. Er unterliegt der europäischen Datenschutzrichtlinie. Es läuft auf europäischer Infrastruktur. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr auch in den Einstellungen sagen, dass eure eingegebenen Daten nicht für Trainingszwecke verwendet werden. Und der Funktionsumfang von Le Chat, muss man sagen, der wird immer ausgereifter, immer größer. Ihr könnt damit Agenten machen, ihr könnt euch Bibliotheken anlegen, ihr könnt euch über MCP-Schnittstellen inzwischen mit verschiedenen Tools verbinden, mit E-Mail, mit Kalender etc. Also auch da hängt Le Chat in keinster Weise hinterher. Man hat es halt nicht so auf dem Schirm. Und jetzt ist es immer so eine Frage der Gewohnheit. Breche ich mal eine Gewohnheit und schaffe es mal auch mal was anderes auszuprobieren? Ich kann nicht nur sagen, es lohnt sich. Und man kann mit Le Chat genauso viel und genauso gut machen wie mit ChatGPT.
Fairerweise sollte man aber dazu sagen, es funktioniert nur auf Französisch. Scherz am Rande. Guckt es euch mal an.
Ja, definitiv macht es mal, weil es gibt noch einen Punkt, den ich da wirklich auch nochmal hervorheben möchte. Wir unterstützen damit einfach auch europäische Unternehmen in diesem KI-Bereich. Und das ist ganz wichtig, dass wir dort auch ein Stück weit eine Unabhängigkeit bekommen in Europa. Deswegen sage ich wirklich, wenn es jetzt keinen expliziten Grund gibt, ChatGPT zu nutzen, dann könnt ihr auch Le Chat nutzen. Das wird euch genauso viel Spaß machen wie ChatGPT auch. Schaut es euch mal an, unterstützt das europäische, in dem Fall französische Unternehmen und seid DSGVO-konform unterwegs. Mein Pick.
Super. Habe was. Jetzt habt ihr wieder was zu tun und was auszuprobieren. Freut euch auf die nächste Ausgabe. Wir haben Fragen aus der Zuhörerschaft bekommen und wir haben schon eine konkrete Idee im Kopf, was in den nächsten Episoden auftauchen könnte. Verraten wir euch aber heute noch nicht. Und wir sagen für heute, macht's gut, kommt gut durch den Sommer. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich sage, bleibt neugierig und heldenmutig, euer Andreas.
Ja, und das Gleiche von mir auch. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr tut und freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.